Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Philosophischen Brocken. Heute haben wir Professor Georg Stenger zu einem Gespräch eingeladen. Professor Stenger leitet den Fachbereich Interkulturelle Philosophie am Institut für Philosophie der Universität Wien und wir sind sehr froh, heute mit dir über interkulturelle Philosophie hier sprechen zu können. Georg, du hast Philosophie, Germanistik und Kunstgeschichte an der Universität Würzburg studiert. Du hast bei Heinrich Rombach studiert, vor allen Dingen dich auf Phänomenologie spezialisiert und bist dann im Laufe deiner Arbeit immer mehr in den Bereich interkulturelle Philosophie gekommen. Du bist auch Mitherausgeber der japanischen Heidegger-Gesamtausgabe. Überhaupt, Japan ist ein großer Schwerpunkt in deiner Arbeit. Über all diese Punkte hoffe ich im Folgenden mit dir etwas näher sprechen zu können. Aber meine erste Frage ist, warum Philosophie? Wie bist du dazu gekommen, Philosophie zu studieren?
Ja, erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr über unser Gespräch. Ja, zur Philosophie gekommen bin ich, man kann mehrere Gründe immer anführen, es ist immer schon so ein Interesse gewesen, mit der Philosophie sozusagen in einen nicht nur Kontakt zu kommen, sondern Fragestellungen, die dort angezielt sind, die haben mich, kann man sagen, schon in meiner Schulzeit immer wieder beschäftigt, sodass ich große Lust hatte, habe da auch viel schon gelesen, aber dass ich das studiere, war erstmal nicht auf dem Schirm, das hing an bestimmten auch familiären Zusammenhängen. Dass ich zunächst mal Betriebswirtschaft studieren sollte, habe ich angefangen, aber dann sehr schnell bemerkt, dass das nicht meine Welt ist. Und so bin ich dann zur Philosophie gekommen und habe da in Würzburg, wo ich da schon war, habe ich dann zunächst mal bei mehreren Professoren, das war damals von München frisch an die Uni gekommen, Alfred Schöpf, der praktische Philosophie auch mit Psychoanalyse in Verbindung war, ältere Rudolf Berlinger, noch eine alte Schule, wo es vor allem ums Hochmittelalter und die Subjektivität des Subjektes Mensch ging, so Grundfragen bei ihm. Und dann eben bei Rombach, der auch schon länger berufen war, der im Grunde auch so eine aus der Tradition der sogenannten Freiburger Schule, Phänomenologie im weiteren Sinne gekommen ist, nach Würzburg berufen worden war und da auch so einen eigenen Ansatz des sogenannten strukturontologischen, strukturphänomenologischen Zugangs entwickelt hat. Am Anfang war ich da bei allen dreien, bei vielen und so weiter, und dann hat sich im Laufe der Zeit so rauskristallisiert, dass ich dort bei Letzteren, bei Rombach eben sozusagen meine Fragestellung, meine Interessen am stärksten berücksichtigt gesehen habe. Und so ist es dann, hat es dann angefangen, dort zu studieren. Ich habe, wie du schon erwähnt hast, auch Germanistik und Kunstgeschichte als sogenannte Zweitfächer, wie das damals hieß, studiert. Aber Philosophie war das Hauptfach von Anfang an. Und das Interessante war nicht jetzt einfach Phänomenologie, das ist dann auch peu à peu, ist das sozusagen auch methodisch, systematisch zum Schwerpunkt geworden. Aber dem verbunden damit sozusagen die Klassik auch der Philosophie, also sprich, das war vor allem, kann man sagen, neuzeitliche Philosophie, Philosophie der Moderne. Also Kant, Hegel, Schelling hat mich sehr stark inspiriert. Ich wollte ursprünglich meine Dissertation über Schelling schreiben, was dann nicht der Fall war. Aber ich habe Schelling, ihm hat mich immer auch sehr interessiert. Also es war sozusagen aus einer idealistischen Tradition. Und dann eben auch im 19. Jahrhundert Nietzsche, der immer schon ein bis heute für mich ein Gesprächspartner geblieben ist. Und dann ins 20. Jahrhundert, also das dann eben mit Husserl, Heidegger und die phänomenologische Tradition, das ist dann peu à peu immer stärker geworden, sodass ich da dann meinen, kann man sagen, methodischen Schwerpunkt gewonnen habe. Für mich ist die Phänomenologie jetzt mal jenseits des Settings, des Zugangs, deshalb auch von besonderer Bedeutung, weil sie neben der analytischen Philosophie immer sozusagen als ein Schwerpunkt der sogenannten kontinentalen Philosophie gesehen worden ist, wobei analytisch jetzt nicht klassisch kontinental, das wissen wir, diese Trennung irgendwo, aber es ist im Grunde, sehe ich das in vielen Bereichen viel näher angesiedelt für beide Seiten. Aber Im Unterschied eben zur analytischen Philosophie hat die Phänomenologie für mich immer den großen Vorteil gehabt, dass sie geschichtlich informiert ist. Und zwar systematisch. Das heißt, wenn man Husserl studiert, dann muss man wissen, was Leibniz und Descartes entwickelt haben, was Hume entwickelt hat. Wenn man Heidegger studiert, geht man zurück zu den Griechen, man muss Platon, Aristoteles, man muss die Vorsokratiker kennen, sonst redet man sozusagen über Potemkinsche Dörfer.
Du bist ja inzwischen auch Präsident der Gesellschaft für Phänomenologie. Du bist aber auch Präsident der Gesellschaft für interkulturelle Philosophie, der Deutschen Gesellschaft für interkulturelle Philosophie mit Sitz in Köln. Du bist auch Mitglied der Wiener Gesellschaft für interkulturelle Philosophie. Wie bist du also mit diesem starken Fokus auf Phänomenologie, den du gerade begründet hast, wie bist du dann zur interkulturellen Philosophie gekommen? Und was ist für dich das Spannende an der interkulturellen Philosophie?
Ja, sehr inspirierende Fragen. Wir bräuchten 2 Stunden, aber in ein paar Minuten. Das hat vielleicht 2 Aspekte. Das erste ist sozusagen ein rein kontingenter Aspekt. Wir hatten in Würzburg, im Institut, in Residenz, hatten wir ein sogenanntes Japanerzimmer. Das hieß so, weil dann immer in der damaligen Zeit, das war also zu Beginn der 80er bis zu den 90er Jahren und weiter noch, hatten wir meistens einen Kollegen oder einen Postgraduate oder Studierenden aus Japan da, der über längere Zeit, es waren eigentlich, soweit ich mich erinnere, nur Männer, in Würzburg waren. Und da ist man immer in ein bestimmtes Gespräch gekommen, auf Zugänge hin. Wobei damals noch ganz klar war, dass die Kollegen aus, in dem Fall Ostasien, nach Deutschland kamen, um dort ein Projekt zu entwickeln oder auch zu studieren, zu promovieren, um dann zurückzugehen mit diesem Know-how, um dort eine Professur zu bekommen. Und ich habe damals schon immer gemerkt, schon von Anfang an, dass das eine ziemliche Einbahnstraße ist. Also so ein klassischer, sage ich mal, kolonialer Gestus auch. Man kommt sozusagen nach Europa, damals nach Deutschland vor allem, dann auch nach Amerika natürlich auch, aber ich hatte natürlich diese Perspektive. Und dass man dort sozusagen die Setting der Philosophie bekommt, um dann zurückzugehen. Und bis heute werden ja auch dort, großenteils, wird ja klassische europäische Philosophie auch gelehrt. Und das fand ich von Anfang an immer eine Asymmetrie, weil ich dann, das ist der zweite Punkt, gemerkt habe, dass wenn man sich dann mal peu à peu beschäftigt, die Leute haben ja auch vorgetragen, haben dann diskutiert in Seminaren, in sogenannten Oberseminaren, wo man dann sozusagen lange zusammensaß und diskutiert hat, dass da Ansätze geboten werden, die westlich instruiert und informiert, der westlichen Philosophie, zugleich andere Analysen angeboten haben. Was mein Interesse, muss ich ja sagen, nicht nur schrittweise, sondern teilweise auch richtig impulsiv, wenn man so will, geweckt hat und mein Interesse nicht nur geweckt hat, sondern mich dann, da habe ich auch begonnen, da mal näher zu schauen. Und meine erste, wenn ich das so sagen darf, Lektüre-Konfrontation neben so klassischen Texten zu Buddhismus und Konfuzianismus und Daoismus, die man so irgendwie so en passant auch mitbekommen hat und gelesen hat, war der japanische Texte des japanischen Philosophen Nishida Kitaro, der so als der bis heute als so der Begründer nicht nur der Kyoto-Schule, sondern auch des philosophisch werdens japanischer Provenienz gilt. Und bei ihm war das Interessante, dass er nicht einfach von Japan aus, was ja viele dann auch machen, von der dort Buddhismus, zen-buddhistischen Hintergründen sozusagen gespeist war, sondern von Anfang an überhaupt zur Philosophie gekommen ist, weil er sich mit europäisch-westlicher Philosophie auseinandergesetzt hat, die gelesen hat, teilweise die Sprachen gelernt hat, Deutsch, Französisch etc., also Englisch, also er ist stark, sein Erfahrungsbegriff ist stark geprägt von William James, von Bergson war er sehr angetan, von Idealismus, Fichte, später dann kam Hegel und andere dazu. Also das ist immer von Anfang an hatte das eine, schon im ersten Sinn, interkulturelles Setting. Zunächst war ich enttäuscht, weil ich gedacht habe, von meinen Kenntnissen her war das sozusagen nicht adäquat. Ich hatte das Gefühl, er hat vieles missverstanden. Das hat sich auch eine Zeit lang hingezogen, sodass man immer gesagt hat, das ist nicht gut gesehen und nicht richtig gesehen. Da fehlt vieles, was da und da von den Klassikern der europäischen Philosophie so entwickelt worden ist. Und dann aber, wenn man sich näher mit doch beschäftigt, hat man gemerkt, gerade beim Erfahrungsbegriff, bei dem frühen Nishida, dass da etwas anderes gemeint ist, als ich so aus der klassischen europäischen Philosophie kannte. Und dann der Befremdungsfaktor hat sich dann gleichsam peu à peu etwas verändert dahingehend, dass ich gesehen habe, dass da die Denkweise etwas anders ist, was wiederum mit einer anderen Kultur im weitesten Sinne, was immer das dann so im Einzelnen bedeuten würde oder zu bedeuten hat, zusammenhängt. Also man bekommt eine andere Aufmerksamkeit, die, und das ist der entscheidende Schritt für mich gewesen, die, als ich mich dann näher mit beschäftigt habe, dass man dann von da aus zurücksieht auf die eigenen Zugänge, auf die europäischen Zugänge und sieht die plötzlich in einem anderen Licht. Man sieht sie von außen und bekommt dadurch andere Kriteriologien an die Hand gegeben. Und in dem Augenblick, das wusste ich damals noch nicht, ich würde jetzt im Nachhinein sagen, in dem Augenblick bin ich in die, das, was wir heute so nennen würden, vielleicht interkulturelle Philosophie, gleichsam reingefallen. Es war nicht in meiner Intention. Es ist sogar so, dass ich damals von verschiedenen älteren Kollegen, Professoren hier und da bei Tagungen gesagt bekommen habe, warum machst du das jetzt auch noch? Du bist doch da und da gut aufgestellt. Aber die Frage habe ich mir nie richtig gestellt, weil für mich war die Philosophie plötzlich viel weiter geworden. Nicht nur weiter global im Sinne von ausgebreitet, sondern sie wurde aus systematischen Gründen, hat sie ein interkulturelles Scharnier oder ein interkulturelle Boden betreten, der neue Fragen gestellt hat. Und dann kamen die ersten Fragen, waren dann, die auch andere Philosophen wie Waldenfels und so weiter diskutiert haben, das Eigene und, oder Heinz Kimmerle, das Eigene und das Fremde, was heißt das eigentlich? Ist das nicht schon immer involviert gegenseitig? Ist das nicht immer schon infiltriert gegenseitig? Und dann kamen sozusagen neue systematische Settings, Fragen, die so methodisch, systematisch weitergeführt haben. Und dann waren beide Seiten, wenn man so sagen kann, immer philosophisch zur Debatte gestellt. Das ist eine interessante Sache. Es war auch für mich toll, in Würzburg, als wo ich sozusagen keine feste Professur hatte, aber doch sehr immer voll eingebunden war in die Lehre, dass ich dann immer auch die Möglichkeit hatte, Seminare, Vorlesungen anzubieten, die schon interkulturell orientiert waren. Also mit Studenten, die dann auch, wir hatten viele von Asien auch, das war dann nach den Japanern auch von den Ministerien aus so natürlich politisch entwickelt worden, die Koreaner, die haben also die Japaner abgelöst, obwohl die Japaner auch immer noch da waren. Und dann nach den Koreanern die chinesische Kollegen, junge Kollegen, die dann immer mehr kamen. Dann habe ich auch peu à peu gelernt, so eine Unterschiede zwischen chinesischen, koreanischen und japanischen Denkmustern, sage ich jetzt mal so, die man nicht einfach so festschreiben kann, aber die doch eine Herausforderung dargestellt haben. Und das ging dann bis zu Betreuungen. Also ich habe dann auch einige in Würzburg noch promoviert mit Kollegen, die aus asiatischen Ländern gekommen sind. Und so war ich dann ab da immer auch, wie soll ich sagen, glaube ich, mich so sagen darf, gern gesehener Gast in asiatischen Gefilden, was bis heute der Fall eigentlich ist.
Du hast gerade so schön gesagt, du bist in die interkulturelle Philosophie mehr oder weniger gefallen, was immer das auch bedeuten mag, hattest du gesagt. Deswegen auch gleich meine Frage, was bedeutet interkulturelle Philosophie für dich? Was ist interkulturelle Philosophie, beziehungsweise wie würdest du versuchen, das zu definieren? Was sind die Aufgaben interkulturellen Philosophierens und vielleicht auch die Potenziale?
Breites Feld. Also zunächst mal der Terminus, ich habe da ja auch schon da und da drüber berichtet oder geschrieben. Ich würde nach wie vor diesen Terminus interkulturelle Philosophie für den griffigsten, weil die anderen Konzeptionen einbinden könnenden und zugleich verschiedene Konzepte öffnenden Zugang betrachten. Warum? Im Unterschied jetzt eben zum Beispiel zu Termini wie Multikulturalität oder auch Transkulturalität oder auch Comparative Studies oder auch Postcolonial Studies, die ich alle als Teilbereiche der interkulturellen Philosophie verstehen möchte. Ich halte aber an der interkulturellen Philosophie als Terminus nach wie vor fest, weil dieses Inter, das war ursprünglich auch gespeist in einem Selbstverständnis von einem Begriff, ein Grundbegriff aus dem Japanischen, Aidagara, also Aidagara, inzwischen als ein philosophischer Grundbegriff, der ja in der westlichen Begriffsphilosophie gar keine Rolle spielt, gar nicht auftauchen kann. Das war ursprünglich so, aber dieses Inter, übersetzt ins Deutsche als zwischen, ist ja nicht, wie das teilweise bis heute auch missverstanden wird, von auch transkulturell sich verstehenden Konzepten und Denkern, Denkerinnen, als ob es da verschiedene Bereiche gäbe, verschiedene sozusagen Kulturen, Denksysteme, die dann ineinander in einen Dialog treten. Und Waldenfels hat ein frühes Buch geschrieben, Zwischenreich des Dialogs. So ist es nicht, das hat auch Waldenfels ja so nicht von Anfang an auch so nicht so intendiert. Sondern es ist dieses Zwischen hat eben dieses, dass beide Seiten sozusagen ins Gespräch gebracht werden, wodurch sie sich in ihrer sogenannten Positionalität, die zunächst mal bestehen mag, neu verstehen lernen. Das heißt, das Zwischen ist ein Feld, wo das Feld selbst bearbeitet wird und die Positionen neu bespielt, neu anfragt, neu herausfordert. Unter Umständen so herausfordert, dass Begrifflichkeiten, die wir so aus der Begriffsgeschichte kennen, selbst ihre Konturen nicht verlieren, aber die Konturen stehen zur Debatte. Das heißt, wir machen dann, was philosophisch genuin ist, interkulturell auch Begriffsarbeit. Nicht nur Denkarbeit, Begriffsarbeit und das heißt auch systematische Arbeit damit verbunden. Und so ist für mich interkulturelle Philosophie, hat in dem ersten Zugang diese Qualität nicht einfach nur eine Weitung, das wäre sozusagen einfach nur geografisch oder wie soll man sagen, global gesprochen. Das ist auch dabei. Aber das ist noch kein Kriterium für Philosophie. Philosophie meint in dem Sinn, dass es immer hat, eben Philosophie immer den Anspruch einer Universalität, das ist immer eine Normativität im Spiel, es ist eine Begründungsnotwendigkeit im Spiel, es ist eine, wie ich von der Phänologie her stärker auch sage, eine Notwendigkeit des Aufzeigens, des Evidentmachens, nicht einfach nur des Behaupten verbunden. Aber Universalität kann ich jetzt einfach nicht einfach nur auch so relativieren im Sinne von, Die sagen das, überall ist der Anspruch von Universalität gegeben. Das ist die Philosophie als ihr Paradigma. Also, was ich sagen will, nicht einfach eine Ausweitung, sondern dass durch dieses Aufnehmen anderer Konzeptionen auch der Begriff der Universalität, der Relativität als Gegenbegriff, das ist ja nur die Kehrseite desselben, neu bedacht werden müssen. Deswegen habe ich auch in meiner Arbeit, die ja sozusagen lange gedauert hat, die als Habilitationsarbeit dann auch eingereicht wurde, ja vorne schon das Kapitel geschrieben, diesseits von Universalismus und Relativismus. Und das heißt, dass diese Begrifflichkeiten selbst immer zur Debatte stehen. Und das ist dann eine Herausforderung, die dann auch differenztheoretisch mit Asymmetrien, mit Dimensionalitäten zu tun hat, die auch neue Herausforderungen an ein sogenanntes westlich-europäisch, eurozentrisches Denken gerichtet sind. Das ist für mich sozusagen ein ganz wichtiger Faktor, dass durch dieses Interwerden wird das Feld des Philosophierens neu ausgemessen und neu bespielt.
Wo siehst du die Potenziale interkulturellen Philosophierens?
Ich sehe sie in mehreren Hinsichten. Jetzt mal rein erkenntnistheoretisch gesprochen, sehe ich sie in der Ausweitung und Vertiefung der Begrifflichkeiten, das habe ich schon erwähnt, das heißt aber auch der Erkenntnisprozesse. Und für mich ist Erkenntnis nicht etwas, was rein rational theoretisch geschieht. Rationalität ist immer natürlich der Hauptratgeber sozusagen. Aber es ist dadurch auch, sind Ebenen, werden angesprochen, die die ganze, nehmen wir so klassisch gesprochen, den Kosmos Aisthetos, also die Sinnlichkeitsdimensionen bedient, die auch eine neue Rolle spielen. Es gibt Kollegen aus der interkulturellen Philosophie, die so die Leiblichkeit ganz in den Vordergrund stellen. Sozusagen das Resonieren der Sinnlichkeitsmotive, die viel stärker auch unsere Rationalität angehen und anfragen, als wir gewöhnlich wenn wir rein reflexionstheoretisch und rationalistisch an die Sache herangehen, gewissermaßen immer etwas unterminieren. Das sind gleichsam Beiher-Phänomene. Aber eigentlich wird durch die durch das interkulturelle Setting, durch diese Bewusstheit, würde ich mal sagen, wird diese Doppelfigur wird viel stärker als intrinsisch sich jeweils gegenseitig bedingenden Ebenen betrachtet oder kann so betrachtet werden. Also wenn wir als Beispiel, wenn wir uns beschäftigen mit einem Konfuzianismus und nehmen wir Mongzi, nehmen wir seine Arbeiten zum Mitleid, wie er das angeht, dann ist das Mitleid nicht einfach ein Reflexivum, das auch noch thematisiert wird, sondern es geht dann ganz in eine Beschreibung gleichsam vormenschlicher Natur. Also das ist Mitleid mit einem Ochsen zu haben oder so, der zur Schlachtbank geführt wird, wie die Geschichte anfängt. Und dann sozusagen, dann entsteht dieser Diskurs. Und das lernt man dort besser und näher, als wenn wir sozusagen uns von der europäischen Philosophie alleine uns speisten. Wir haben natürlich Philosophen, die genau darauf wert, also Nietzsche ist so einer der ganz großen, der Leib als die größere Vernunft. Und nicht umsonst ist Nietzsche einer der meist auftauchenden Autoren innerhalb von interkulturell, global orientierten Arbeiten, bis heute geblieben. Ja, also die Herausforderung. Also da gab es immer Arbeiten Nietzsche und Daoismus oder es gab auch andere natürlich, Fichte, Kant und so. Aber bei Nietzsche ist sozusagen eine stärkere transeuropäische, er hat gesagt, der gute Europäer hat sie über sich gesagt, aber transeuropäisches Motiv, wobei ich das jetzt nicht alleine, aber da taucht dieses, was ich sagen will, auf, was die interkulturelle Philosophie so attraktiv macht, meines Erachtens. Und dann kommt, das ist die erkenntnistheoretisch, erkenntnispraktische Ebene gewesen. Im Zweiten kommt eine politisch-soziale und politische Ebene dazu. Meine Erfahrung ist sowohl in der konkreten Situation mit Kollegen auf Tagungen und so weiter, aber auch mit Textauseinandersetzungen, dass in der Weise, wie man gleichsam darlegen kann und es anbietet, dass man sozusagen auch hören kann. Das ist sozusagen fast ein Theorem von Heinz Kimmerle, eine Hermeneutik des Hörens, die er ausgebildet hat. Hören heißt nicht einfach, ich höre zu, sondern hören auf bestimmte Konstellationen, die ich selbst noch nicht aus meinem Zugang her so im Einzelnen zuordnen kann. Öffnet sich etwas und in der Weise, wie öffnet etwas, heißt der andere, der Kollege, der aus seinem Setting spricht, bekommt mit, dass da ein Grundinteresse besteht. Und dadurch beginnt er sozusagen ganz anders, sieht er sich wahrgenommen, sieht sich wertgeschätzt, sieht sich anerkannt. Das ist ein Anerkennungsprofil, wo dann im Grunde ein Input kommt, der synergetische Kräfte freisetzt. Also interkulturelle Philosophie ist neben diesem erkenntniskritischen und theoretischen Moment auch eine unglaublich wichtige soziale und politische Verständigungsarbeit, die dann auch, ich würde so weit gehen, die dann auch realpolitische Momente und Situationen in the middle oder long run konstruktiv bedienen kann, da mitarbeiten kann. Also ich glaube, interkulturell informierte und ausgebildete Kolleginnen und Kollegen können auch da Hilfestellungen geben, dass diese Angst vor dem anderen, des Fremden, das ist ja nur die eigene Angst, sozusagen ist ja nur das Spiegelbild eines gleichsam verpflockten sogenannten identitären Bewusstseins oder eines Bewusstseins, dass ich das Ich sei. Der andere ist ja nicht der andere, oder der Fremde, sondern ist der Fremde angesichts meines Zugangs. Und genauso ist es umgekehrt. Und diese Einsichten zu gewinnen, setzen unglaubliche Quellen und Potenziale frei. Und ich bin immer wieder erstaunt und stehe auch manchmal vor Problemen, wo ich sagen könnte, das kann man jetzt nicht wirklich rechtfertigen. Wie jetzt zum Beispiel, also wenn man die Diskurse, wie sie jetzt zum Beispiel im islamischen Kontext teilweise geführt werden, wo dann auch im Hintergrund, politischen Hintergrund, auch noch die Nichttrennung von Staat und Kirche und Religion, religiöse Praxis, eine Erfahrung, eine große Rolle spielt, Wie kann ich dazugehen, ohne das im Grunde kritisch zu beäugen? Und doch ist es interkulturell geschult eine Aufgabe, nicht einfach zu sagen, das ist schlecht oder das ist gar nicht, das ist sozusagen, das muss man ausklammern. Das wäre wiederum eine nachgereichte Sicht nach dem Motto, was wir so von westlicher Seite kommen, sehen und sagen, das entspricht der Wahrheit, ein Begriff der Philosophie, nach dem wir immer streben, aber gar nicht wissen, was Wahrheit eigentlich soll. Aber jeder hat eine Ahnung davon, wir können das begrifflich genau justieren und dimensionieren, gar keine Frage. Und doch ist es immer eine Herausforderung. Und es ist gut, dass die Wahrheit immer ein offenes Programm ist. Wenn wir sie hätten, dann wäre es nicht mehr wahr.
Mit deinen letzten Bemerkungen sind wir eigentlich schon bei meiner nächsten Frage, nämlich wo siehst du die Schwierigkeiten interkulturellen Philosophierens beziehungsweise die Herausforderungen oder eben sogar, wo sind die Grenzen eines interkulturellen Philosophierens?
Die Herausforderungen bestehen darin, um den zweiten Punkt mit aufzunehmen, Grenzen zu überschreiten, zu unterlaufen, die Grenzen aber nicht einfach zu verwischen. Das heißt, der Grenzbegriff ist immer sozusagen eine bestimmte Rahmengebung und ist immer gut. Also man muss seine Grenzen kennen, wie man so im Alltagszusammenhang sagen würde. Also es wäre jetzt Quatsch, wenn ich sagen würde, hätten die mich jetzt eingesetzt in der Fußballnationalmannschaft, dann wären wir nicht ausgeschieden. Ja? Das ist also wenn ich das sozusagen wirklich meinen würde, dann würde ich meine Grenzen eben weit überschreiten und das wäre sozusagen lächerlich. Das heißt, Grenzen gibt es überall, auch zwischen Mann und Frau oder zwischen den ganzen Gender-Diskursen. Das ist ja nicht Mann und Frau oder so etwas nur, sondern das sind alles Grenzen und das ist ja das, was den Gender-Diskurs so stark macht. Im Übrigen sehr starke, auch methodische Affinitäten zu interkultureller Philosophie habend, weil das Differenztheorem sozusagen da fruchtbar und konstruktiv aufgenommen wird. Und Differenz heißt eben Grenze. Und Grenze ist meines Erachtens dazu da, dass sie als Grenze wahrgenommen wird, aber immer auch als überschreitbar oder eben unterlaufbar gesehen werden kann. Aber nicht verwischen, das will ich nochmal betonen. Es ist entscheidend, die Rahmengebungen jeweils. Also wenn ich alles in alles verbinde, dann kriege ich sozusagen einen schlechten Eintopf. Deswegen ist diese Frage des Interkulturellen ist zugleich, hat immer zu tun mit, ich habe vorhin schon gesagt, als es so begonnen hat mit Eigen-Fremd, Ich-Anderer. Das sind so die Figuren, die wurden in der Logik immer schon durchgespielt. Also bei Hegel zum Beispiel ganz prominent und bei vielen anderen Konzeptionen. Aber sie blieben immer innerhalb der Grenze einer bestimmten Vernünftigkeit, einer bestimmt verstandenen Rationalität. Nebenbei kann man auch sagen, wenn ich vorhin von Religion gesprochen habe, wenn so im Arabischen eben der Islam oder im Ostasiatischen Buddhismus, Daoismus, Konfuzianismus eine Rolle spielt, in der westlich-europäischen Philosophie ist es eben das christliche Motiv. Wir würden Hegel ohne die Trinität nicht verstehen und umgekehrt. Hegel hat jetzt den Anspruch gehabt, das Geheimnis des Glaubens auf den Begriff gebracht zu haben. Das ist dialektisches Denken. Und Marx ist im Grunde ein christlicher Denker, ohne Gott. Aber formal, philosophisch, gäbe es Marx nicht ohne das Christ. Marx kann ich nicht haben mit einem Asiatischen. Mao, ja, aber Mao ist nicht gleich Marx und ist eine Umsetzung und so weiter und so fort, gespeist, aber ist schon eine Form Interkulturalisierung. Allerdings würde ich sagen, mit Tendenz zur Monokulturalisierung wiederum, was wiederum eigene Probleme mit sich führt. Also das ist das eine, die Grenze. Und das andere, die Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Man könnte auch über die Grenze oder über diese Sachen auch noch viel weiter näher sprechen, weil Grenze ist für mich auch, hat zu tun mit Schwelle. Schwellen sind sozusagen und Hindernisse. Wir kennen das, so wie bei Prüfungen. Wenn man Prüfungen nicht zur rechten Zeit macht, dann werden die Hindernisse immer größer, bauen sich auf, türmen sich auf zu Wände, die nicht mehr zu nehmen sind. Das ist von Führerscheinprüfung bis zu universitären Prüfungen, bis zu menschlichen, persönlichen Prüfungen, überall eigentlich der Fall. Und diese, und für Philosophie genauso, wenn ich sozusagen in meinem Setting verbleibe, ist alles andere, sind sozusagen, das taucht gar nicht auf als mögliche zu nehmende Schwellen. Ich glaube aber, dass das eine Herausforderung ist. Und eben die Schwierigkeiten sind eben damit verbunden, es ist derselbe Gedanke, nur von der anderen Seite her betrachtet, dass es schwierig ist, schwieriger. Man muss ich habe das schon habe früher mit Kollegen Mall öfters darüber gesprochen, auch mit Kimmerle und mit Franz Wimmer, dass interkulturelle Philosophie ist eine Herausforderung, die von Einzelnen nicht geleistet werden kann, der Gestalt, dass man kann nicht nur sozusagen von außereuropäischen Philosophien sprechen oder mit denen sich beschäftigen, sondern man muss auch auf der europäisch-westlichen Philosophie, auf diesen Standards, muss man auf Augenhöhe agieren können. Sonst ist man der schlechteste Ratgeber seiner eigenen Sache, weil man im Grunde dann all denen Recht gibt. Und es sind nach wie vor nach meiner Einschätzung, ich bin mal jetzt optimistisch, aber 80% der Philosophen und Philosophinnen westlicher Prägung, damit zähle ich Amerika dazu und natürlich den angelsächsischen Bereich, sind eben geprägt oder vermeinen, dass im Grunde die Philosophie eine westliche Domäne ist und interkulturelle Philosophie noch so eine Art Zubrot ist, das interessant ist, aber nicht wirklich Essentielles beiträgt. Und ich glaube, dass wir nur dann diese interkulturelle Philosophie und dieses damit verbundene Philosophieren, das ist keine interkulturelle Entdeckung, das ist so bei Platon zu lesen, bei Kant, bei Schelling zu lesen, dass das ja nur über das Philosophieren geht, dass dadurch im Grunde die Herausforderung, die damit verbunden ist, also dass man auf Augenhöhe klassischer westlicher, sogenannte klassische Philosophie, auf Augenhöhe tätig ist, erst dann kann man auch überzeugend interkulturelle Settings mit Denkfiguren aus anderen Bereichen als den europäisch-westlichen argumentieren, agieren, und dann hat interkulturelle Philosophie eine Zukunftsoption, die in meinen Worten heißt, ich habe das auch eben da, es wurde ja hier und da schon zitiert, dass die Philosophie sich nicht nur aus externen Gründen, also weil wir eine globale Welt haben und wir ja alle zusammenleben wollen und müssen, sondern aus internen, das heißt die Philosophie selbst betreffenden Gründen, interkulturalisieren muss. Also es kommt nicht dazu, so wie eine Ästhetik oder eine bestimmte Bereichsethiken oder so etwas, sondern interkulturelle Philosophie ist die Öffnung und Vertiefung der Philosophie selbst. Und nach meiner Einschätzung ist es die nächste Generation, deswegen bin ich ein großer, nicht nur deswegen, Unterstützer der Nachwuchsgeneration, weil die das sehen, die spüren das, die haben da ein Gespür dafür, dass ich, wo es nur geht, unterstützen möchte. Das kann man eben nicht alleine leisten. Und die Herausforderung, die dazukommt, ist, und das ist wiederum die Grenze, dass durch diese Erweiterung und Vertiefung wird zugleich den Ausgangslage europäisch-westliche, wird selbst in eine neue Frage, wie ich anfangs schon eine neue Frage gestellt, was sich die meisten natürlich nicht auf das Revers schreiben lassen wollen. Also ich sage, nein, sie würden sagen, nein, das ist doch alles längst klar, Gerechtigkeit oder so, ne? Das ist neu zu diskutieren. Und als Rawls das geschrieben hat, die ganze Welt, endlich einer, der die Gerechtigkeit auf einem Boden thematisiert, der so formal ist, fast kantischer Prägung, dass man das überall anwendbar machen kann. Und das ist eben genau diese alte Applikationstheorem der Philosophie, dass das im Grunde nur inhaltlich gleichsam zu erproben ist. Und es kann ist überall gleichsam einsetzbar. Und da habe ich meine großen Probleme, weil das formal Allgemeine, letztlich einmal Gesetzte, ist nicht mehr offen für eine Veränderung dieses allgemeinen Universalen in der Konkretion jeweils durchgespielt. Es setzt gleichsam, es bietet Settings an und erzeugt, ja bringt hervor, eine neue Form der Ungerechtigkeit. Allein durch die Applikationstendenz, die darin besteht. Das hat ja auch Rawls dann gesehen in der Kritik von damals schon zwischen dem Libertären oder Liberalismus und Kommunitarismus-Debatte. Man könnte sagen, jetzt ist der Stenger ausgewichen. Ich sehe in der Weise Grenze, weil ich Grenze als eine Herausforderung sehe. Also man muss die Grenzen kennen, wenn ich, egal was einen Text, auch die Zeitgrenzen, die geschichtlichen Räume, die Rahmen, wenn ich die vernachlässige, dann spricht man über alles. Heute auch so eine Tendenz, philosophische Themen gleichsam ahistorisch anzugehen, was ein großes Problem ist.
Ich glaube, du hast schon meine Frage durchaus beantwortet zu den Schwierigkeiten, vor denen interkulturelles Philosophieren aufsteht. Du hast in deiner Antwort aber auch schon einen wichtigen Punkt angesprochen, nämlich die nachwachsende Generation, die neue Generation. Und da folgt meine nächste Frage: Wie sollte interkulturelle Philosophie in die Lehre integriert werden? Mit welchem Anspruch? Oder nochmal anders gefragt, wenn du jetzt hier die alleinige Entscheidungsgewalt hättest am Institut, wie sollte Philosophie an Universitäten und Hochschulen oder eben auch schon in der Schule gelehrt werden?
Ja, also für die Schule habe ich sozusagen kein Mandat. Ja, das ist sozusagen immer auch, hängt an den Politikern, wie das jeweils gesehen wird natürlich. Aber wir wissen, dass alles, was an der Universität auch geschichtlich entwickelt worden ist, als Bildungsinstanz, die ja dann wiederum die Stellen besetzen, die darüber befinden, dass dann peu à peu das auch an die Schulen weitergereicht wurde und da Konzepte jeweils entwickelt worden sind. Es ist, ich habe es aus meiner eigenen Vita sozusagen, ich habe am Anfang gesagt, dass ich da angefangen habe, so nebenbei erstmal auch interkulturelle Seminare oder interkulturell zumindest Aspekte, und dann wurde es immer stärker einzuführen und das wurde gleichsam gutiert, das war noch, also von den Kollegen, das war noch nicht im Lehrplan. Aber man hat gesehen, das ist sozusagen eine Herausforderung der Zeit. Und dann nach Wien eben kommend, eine eigene Professur dafür, das ist ja nach wie vor sozusagen als Professur, als Denomination, im deutschsprachigen Raum fast noch ein Alleinstellungsmerkmal, war das natürlich eine Herausforderung. Und ich habe halt seither versucht, das sozusagen in Forschung und Lehre zu implementieren und versucht da, so gut es geht, eben Seminare und Vorlesungen anzubieten mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dann immer auch tolle Arbeit leisten. Also einfach nicht nur Kenntnis zu bekommen, sondern wie auch andere Kollegen in Anspruch nehmen, philosophische Grundlagen, Diskussionen anzubieten und zu führen, dass das eben jetzt von der Seite aus und meine Hoffnung und meine Idee und vielleicht auch mein, ja, nicht nur Wunsch, sondern meine Forderung geradezu ist, dass interkulturelles Denken im Grunde eigentlich an jedes Institut, an jede Universität gehört. Überall sind ja schon, also überall taucht es schon auf, noch nicht so explizit in der Philosophie vielleicht, in Sozialwissenschaften, Humanwissenschaften, in Kulturwissenschaften. Aber immer mehr wird das zu einem Paradigma. Und wenn man so die Geschichte der Universität, der Lehre und wie das sich entwickelt hat, mal anschaut, dann sieht man, was sich da getan hat. Also wie Verlage zum Beispiel darauf reagibel sind. Immer mehr. Also für afrikanische Philosophie. Vor 10 Jahren wäre Suhrkamp noch nie darauf gekommen, da eigene Bände oder sowas dafür zu publizieren. Da ist sehr viel im Wachsen, im Tun. Das geschieht, was ich sagen will, das geschieht einerseits durch einen ganz notwendigen Zug der Zeit. Den kann niemand aufhalten im ganz positiven Sinn. Das freut mich auch zu sehen, dass solche Dinge auch einen Zug haben, der nicht aufzuhalten ist. Weil wir sprechen immer von so negativen, also wie zum Beispiel die ökologische Situation. Und dass das Klima sich verändert und so. Und alles richtig, aber das sind Szenarien, die gleichsam katastrophische Ausblicke haben, und alle Reaktion ist immer nur ein Reagieren auf diese großen Züge. Und meistens ist es so, dass man ja zwar was bewegen kann oder was ändern kann, aber den großen Zug doch nicht. Wir reparieren immer nur Stellen. Aber dieses ist gleichsam eine neue Bildungsidee, eine neue Bildungsinstanz, der man nicht ausweichen kann. Und zwar aus mehreren Gründen. Aus Gründen jetzt mal der Philosophie selbst, was wir vorhin gesagt haben, des Verständigens über Grundbegrifflichkeiten, die man gar nicht kennt zum Teil. Viele, die interkulturelle Philosophie sozusagen belächeln etwas, was sie gar nicht kennen. Die lächeln über das, aber sie wissen gar nicht, worüber sie lächeln und merken nicht, dass sie sich implizit selbst verlachen damit. Das ist etwas, was im Grunde da anders ist. Also diese, in der Philosophie selbst schon, aber auch in weiteren Bereichen, durch die ganze Migrationssituation, Man muss das umbauen, nicht als Begrenzung oder als Gefährdung oder als Arbeitsplatzwegnahme oder als Vermischung oder so zu sehen, allein die Worte, sondern als Bereicherung des Menschseins. Wenn ich so sagen darf, in Österreich, in Wien, es gibt einen Sender, wahrscheinlich mache ich Schleichwerbung jetzt, aber der heißt Okto. Da gibt es ganz tolle Sendungen, die jetzt gar nicht so professionell sind, wo jetzt ein Professioneller aus dem ersten Programm oder in Deutschland aus dem Programm, das ist ja noch gar nicht richtig aufbereitet für das Fernsehen. Ja, das ist ja das Schöne. Da wird sozusagen, da werden alle Dinge, und zwar nicht nur, da wird philosophiert, da wird getanzt, da wird musiziert, da wird diskutiert. Also es gibt überall schon Foren, die da am Tun sind. Und das ist meine, also nicht nur Hoffnung. Das ist nicht eine Hoffnung mehr, es ist keine Utopie. Sondern es ist ein realer Zug der Zeit. Und in der Hinsicht bin ich Hegelianer, wenn Hegel gesagt hat, dass Philosophie heißt, seine Zeit auf den Begriff zu bringen. Und wir sind jetzt, und ich spreche jetzt wir, das meine ich auch dich mit, wir sind jetzt, wenn ich so sage, aufgerufen, unsere Zeit auf den Begriff zu bringen, weil wir in einem interkulturellen Zeitalter unterwegs sind. Und das ist für mich eine, interkulturell ist für mich der konzisere Begriff als global. Global hat sozusagen, spielt immer mit global, lokal, Globalisierung, Globalität. Immer sozusagen ein universale, das war immer so. Taumazein bei Aristoteles, bei den alten Griechen, woher kommt das? Ja, vor dem Ganzen. Staune ich, der selbst zum Ganzen gehört, ein Teil dieses ist und er kann dieses als Teil, kann er das Ganze vor sich bringen. Staunen, pures Staunen. Ja, und dieses, ja, es ist überhaupt etwas und so weiter. Das war immer da und in allen Bereichen, das war in allen Denkfiguren, nicht nur in der Philosophie, in der Physik, in der Mathematik, es geht immer um das Ganze, um das Globale. Jedes Gesetz ist ein Ausdruck des Globalen. Deswegen ist der Begriff des Globalen inflationär, weil der Begriff ist flüchtig, obwohl er alles zu sagen beansprucht. Während interkulturell nimmt die Sachen ernster, ohne jetzt auf einem, das wäre ein eigenes Thema, was verstehen wir unter Kultur? Das wurde viel diskutiert, das hat jeder von uns mal diskutiert. Aber ich würde es nicht so dramatisch sehen, jedenfalls nicht in dem Sinn, wie man früher Kultur, kontra Gesellschaft, kontra Gemeinschaft, kontra oder so. Das sind alte Zuschreibungen, die nicht eine Rolle spielen. Ich glaube, dass Kultur einfach den ganz alten Begriff hat, situative Bedingtheit des Menschen, sowohl leiblich, physikalisch, körperlich, genealogisch, sprachlich, menschengeschlechtlich, einfach dieses. Also, so wie man ja sagt, es gibt zwei Paradigmen, die so alt sind wie die Menschheit. Und das ist eben Kultur und damit verbunden das Pendant Natur und Religion. Und damit die Kunst. Das ist nochmal ein eigenes Thema. Das bei den ersten, wo man gefunden hat, die Höhlen in Frankreich, und finden wir bis heute immer noch neue Höhlen, dass die erste kulturelle und damit auch religiös künstlerische Räume geschaffen haben. Gleichsam die innere Distanz der Rahmengebung. Also an die Wand genau wird das gezeichnet, wovon her ich mich verstehe. Und dieses wird distanziert. Und Sprache, wissen wir, ist ja die Brücke unserer eigenen anthropologischen Distanz zu den Dingen. Wir hängen nicht drauf wie der Hund an der Wurst, sondern wir sagen, ich hätte gerne eine Wurst. Ja? Und das ist, also Sprache ist letztlich die Brücke der Distanz, die Ausgestaltung der Distanz, die wir sind. Und das beginnt da und das ist schon Kultur. Kultur, Sprache ist kulturell geprägt, ist nicht nur nationalstaatlich, wie man heute so, das Nation kommt ja ganz spät erst auf, als bedingend und bestimmend. Sondern die Sprache ist ein Existenzial, eine Grundausstattung unseres als Menschsein, Aristoteles natürlich und andere immer gesagt, animal rationale, das sprechende Wesen etc. Aber nicht einfach das spricht oder so etwas, sondern dadurch ist ein Schaffen dessen, woraus wir uns verstehen, woraufhin wir uns verstehen. Und das resoniert und das bearbeitet uns. Wir sind nicht nochmal, wir können unsere Sprache, nehmen wir die Muttersprache, nicht einfach wegstellen. Wir sind hineingewachsen und wir bearbeiten sie ständig und arbeiten daran mit. Und wenn wir übersetzen in andere Sprachen, übersetzt bekommen und so weiter, dann versuchen wir die Räume des Gesprochenen, des Ersprochenen zu fassen. Und das ist alles Kultur. Kultur ist also nicht einfach der alte Begriff, wie er so in den letzten Jahrhundert so zugeordnet worden ist. Frobenius, diese Zeit, wenn man nimmt, das waren ja auch so Versuche. Aber das hatte zum Beispiel seinen nationalen geprägten Charakter. Und dagegen waren eben von Frankreich auch eben andere, gleich andere kritischere Aspekte, meines Erachtens viel sinnvoller sind, mit denen sich auseinanderzusetzen.
Ja, vielen Dank. Damit hast du im Prinzip nochmal einen neuen Fragekomplex auch aufgemacht, der auch spannend wäre zu diskutieren, nämlich also die Sprache, die Bedeutung der Sprache in der interkulturellen Philosophie. Das werden wir jetzt nicht mehr diskutieren können, aber ist natürlich auch ein ganz wichtiger Bereich interkulturellen Philosophierens. Abschließend würde ich gerne noch eine andere Frage stellen, nämlich was sind deine zukünftigen Forschungsprojekte, in welche Richtung arbeitest du in den nächsten Jahren, Monaten weiter?
Ja. Ja, also erstmal sozusagen unspektakulär gesagt, weiter an dem, woran ich bin. Also es sind immer verschiedene Klärungen an Kontexten, an Zusammenhängen. Es ist auch nicht so, dass man, wenn man einmal etwas aufgenommen und zugeordnet hat, dass es so bleibt. Also das arbeitet ja immer auch weiter. Also das heißt, das sind immer neue Herausforderungen mit dem, was man schon irgendwie glaubte, bearbeitet zu haben. Das kommt immer wieder mal zurück. Und steht immer auch zur Debatte. Das ist so ganz allgemein gesagt. Also, dass wir bleiben immer, das ist trivial zu sagen, wir bleiben immer Lernende, immer Schüler der Sache, sozusagen. Also immer unterwegs sein. Projekte direkt möchte ich schon, bin ich schon dran, habe da so mehrere Sachen, an die ich, da sind viele Vorarbeiten. Das eine ist, dass ich zunehmend in der Auseinandersetzung damit auch, dass ich glaube, dass, weil wir die Sprache gerade hatten, dass es eine andere Ebene noch von Sprachlichkeit gibt, in Anführungsstrichen, die ich die Bildsprache nenne. Wir haben darüber ja auch eine Konferenz gemacht, dass Bilder nicht einfach bloße Abbilder sind oder Imagination oder so etwas und alles dies, was es auch ist, sondern dass die Bildsprache eine unmittelbarere Kraft ist. Der wohnt eine unmittelbare Kraft inne, wo man interkulturelle Übergänge, Brücken, Gespräche intensivieren und führen kann. Und das möchte ich eben mit auch Kollegen stärker in den ausarbeiten. Ich habe da auch so viele Materialien, das soll auch ein Buch werden, wo ich dann einerseits von allgemeineren Theoremen der Bilddiskurse ausgehe, aber zugleich dann auch ganz konkret gleichsam Bilder aufschließen möchte. Also Bilder ist für mich eben nicht ein Bild der Kunst oder so etwas, ne? Sondern zum Beispiel eine zufällige Fotografie oder vielleicht auch ein imaginiertes Bild. Also aufschließen bedeutet, Bilder bergen eine unglaubliche Überkreuzung und Dimensionierung, die wir erstmal gar nicht sehen. Also für mich ist so ein kleines Beispiel, als man in der Zeit der Renaissance die Zentralperspektive entwickelte, 2 Jahrhunderte Prozess, dann hat niemand daran gedacht, das entwickeln wir die Zentralperspektive. Sondern das ist im Grunde ein Prozess des Wahrnehmens, der sich gleichsam sieht und gesehen wird. Und das ist aber typisch europäisch-westlich zum Beispiel. Zentralperspektive gibt es in anderen asiatischen Kulturen so nicht. Das gibt ja auch, aber so in dieser Weise nicht. Das ist für mich eine Herausforderung, weil die Bildsprache sowohl im politischen wie im ästhetischen, also ästhetischen sage ich gern, für mich ist Ästhesis und Ethik, also ästhetisch Ethik, dieses Scharnier ist für mich sehr wichtig, nicht bloß Ästhetik, das wäre jetzt viel zu kurz gegriffen, weil da Übersetzungen ist für mich immer auch ein Übersetzen und ein Übersetzen, weil darin etwas liegt, wo die Menschen anderes gleichsam intrinsischer wahrnehmen können und zur Erfahrung bringen können, als wenn das über Texte, klassische Texte oder Philosophiebegrifflichkeiten führt. Ich glaube, dass interkulturelles Denken und Bewusstsein eben nicht bloß akademisch Gebildete bedienen sollte, Das ist das, um mal zurückzukommen, auch so eine Erwachsenenbildung. Und das merkt man. Und wenn Menschen irgendwo, und wenn es nur ein Urlaub ist, was heißt Urlaub nur, dann sind sie fasziniert. Sie kannten bisher nur, ich weiß nicht, englische Gärten oder Barockgärten in Würzburg, nur Barock, ja, irgendwann hast du. Das siehst du aber, das ist eine Denkfigur. Die ist bildlich gleichsam und da geht der Mensch rein. Da bewegt er sich drin. Da gibt es den englischen Garten, der gleichsam viel individualistischer ist. Ja? Da sitzt man da, da hängt man rum oder so etwas. Und da gibt es plötzlich japanische Zen-Gärten. Ja, sowas, was soll denn das jetzt, diese künstlich? Dann sollen wir verstehen lernen, was heißt Natur und Kunst, was heißt Technik und Natur. Das wäre ein zweiter Gesichtspunkt, an dem ich dran bin, wo ich auch mit Kooperation mit japanischen Universität habe, zum Zusammenhang Naturverständnis und Technik. Ich glaube, dass es viel näher zusammenhängt, als man meint. Dass Natur nicht bloße Natur ist und Technik nicht sozusagen artifizielle, menschlich gemachte Umsetzungspraktiken, sondern diese Zusammenhänge sind viel näher. Interessiert mich sehr. Und dann noch aus der praktischen Philosophie etwas, was etwas zur Ruhe gekommen ist, habe ich hier schon Vorlesungen auch von früher schon, ist interkulturelle Grundbegrifflichkeiten, die sich aufsatteln und bedingen. Ich habe bisher sind es vier, die eben erstmal auch europäisch natürlich in der Genealogie auffindbar sind und bin noch nicht so zufrieden, aber das ist schon, das will ich ausarbeiten auch in einem Buch. Also das ist im Grunde, das ist Beginn und das ist jetzt auch wieder ganz aktuell, Toleranzbegriff, wie er angefangen hat, aber welche Tendenzen er gewonnen hat, Locke, Lessing, und bis heute eben, was jetzt zum Beispiel Kollege Dewey auch macht, so im interkulturellen Kontext, breites Feld, Forst hat darüber gearbeitet und so fort. Das wäre sozusagen eine erste Figur, die meines Erachtens unterlagert ist, die auch geschichtlich unterlagert ist, immer referiert darauf, ist Achtung. Das ist sozusagen, ich spreche jetzt mal nur europäisch, wobei das immer schon interkulturell, Achtung, das wäre so eine kantische, das ist Anerkennung, das ist gleichsam der Struggle zwischen beiden. Das ist sozusagen das hegelische, marxistische Erbe, über die Arbeit damit verbunden. Und dann eben das, was man mit Schätzung, Wertschätzung, Hochschätzung, wo die anderen drin sind. Also wo auch sozusagen ein Plädoyer für fruchtbare Differenz. Also fruchtbare Differenz, also wo die Differenzen gleichsam als fruchtbar und konstruktiv geachtet werden, nicht zu überwindende. Und das, glaube ich, ist menschheitsgeschichtlich, trägt sich da viel aus. Und je weiter ich in den Begriffen komme, je mehr kommen aus anderen Kulturen und Denkbereichen gleichsam Feedbacks hinzu.
Vielen Dank. Du hast uns natürlich jetzt hier gleich schöne Anregungen für folgende Sendungen gegeben, sowohl zur Bildtheorie als auch zum Verhältnis Natur-Technik oder auch zum Toleranzbegriff natürlich. Vielen Dank. Vielen Dank für dieses nette Gespräch. Und ja, ich hoffe, wir können bald wieder eine Sendung mit dir machen. Vielen Dank.
Auf Wiedersehen. Ich danke sehr und möchte mich auch sehr herzlich bedanken bei dir. Dankeschön.